Stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der Liebe zu versenken, die dich bewog von aller Schuld des Bösen uns zu erlösen.
Wir sind mitten in der Passionszeit. Und der Wochenlieder-Podcast widmet sich den Passionsliedern. Heute dem Wochenlied für Palmsonntag, Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 91. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wochenlieder-Podcasts. An den Mikrofonen sind heute
Martina Hagt, Arbeitsstelle Kirchenmusik und
Katrin Mette, ich gehöre zur Ehrenamtsakademie der Sächsischen Landeskirche. Und ich habe noch nicht gesagt, wer das Lied verfasst hat. Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken. Der Text ist von Christian Fürchtegott Gellert. Und die Melodie stammt von einem anderen Passionslied, nämlich vom Lied Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen? Im EG die Nummer 81. Die wiederum hat Johann Krüger ersonnen nach einer Vorlage von Guillaume Franck zu Psalm 23. Wir hören uns das Wochenlied für Palmsonntag jetzt mal an.
Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der Liebe zu versenken, die dich bewog von aller Schuld des Bösen uns zu erlösen. Gerecht, ein Rächer alles Bösen. Gott ist die Liebe und lässt die Welt erlösen. Dies kann mein Geist mit Schrecken und Entzücken am Kreuz erblicken. Dein Kreuz den Klugen dieser Erde, ein Ärgernis und eine Torheit werden, so sei's doch mir trotz allem frechen Spottes die Weisheit Gottes.
Das Kreuz stürzt mich tief und es erhebt mich wieder. Allein wegen dieser Zeile aus der sechsten Strophe hat das Lied einen festen Platz in meinem Herzen, Martina. Ich finde das richtig gut. Ich mag vor allem musikalisch den kurzen Abgang am Ende jeder Strophe. Ne? Also in Strophe 1, glaube ich, uns zu erlösen, diese Zeile meine ich. Es ist schnörkellos, finde ich, uneitel, auf das Wesentliche fokussiert. Das sind jetzt dürre Worte, um das zu beschreiben, aber vielleicht weißt du, was ich meine.
Ja, ich glaube zu spüren, was du meinst. Ich habe das Lied selber oft ausgewählt. Ich finde Staunen, Dank, Ausblick auf das eigene Sterben oder auf Gottes Ewigkeit, da ist irgendwie alles drin. Und das Lied holt mich im Passionsgeschehen sehr persönlich ab. Was bedeutet die Liebestat für mich? So mal als meine Frage hinter dem Lied. Und es bleibt auch nicht wie andere Lieder nur unter Betrachtung stehen, sondern es fragt mich. Das finde ich gut. Du hast gesagt, schnörkellos und uneitel. Vielleicht trifft es auf diese letzte Stelle zu, aber an sich, finde ich, hat es schon einige Schnörkelkniffe und es kommt mir sehr empathisch, sehr gefühlvoll daher. Das trifft besonders auf die Melodie zu, aber auch der Text, also das passt gut zusammen. Im Text erregte Ausrufe, unendlich Glück, Gefühlsbekundung, mein Herz erhebt sich und dann dieses Wogen der Melodie in tiefe und hohe Lagen erheben und nach unten fallen, ausdrucksstarke Wörter wie Frechen, Spottes, Rächer und ein stetiger Wechsel musikalisch von harmonischen Spannungsbögen, das hat ja viel zu bieten und dann auch diese hellen Vokale bei Liebe neben den dunklen, bei Schuld des Bösen und dann die tonale Ausmalung im Untergrund. Also ich finde, kurz und gut, die Mischung zwischen Text und Melodie ist hervorragend und überhaupt hat das Lied eine interessante Rezeptur und um bei dem Bild zu bleiben, es sind sehr viele Zutaten drin.
Ich wollte vorhin auch nicht sagen, dass das Lied kalt ist und nüchtern. Ich finde, das ist sehr gefühlvoll, aber es ist nicht gefühlig, weißt du? Ja, aber wir kommen noch drauf. Ich denke, wir gucken ja noch mal ein bisschen genauer in Text und Melodie rein. Erstmal einige Worte zu Christian Fürchtegott-Gerhardt.
Ja, unserem Textdichter.
Den kennen wir ja noch von einem anderen Wochenlied, kannst dich erinnern. So jemand spricht, ich liebe Gott, hieß das. Und weil wir damals schon ausführlich über den geredet haben, jetzt nur noch mal so ein paar kurze Stichpunkte. Christian Fürchtegott-Gerhardt ist in der Gellertstadt Hainichen geboren, im Jahre 1715. Er stammt aus einer Pastorenfamilie, er kommt aus ärmlichen Verhältnissen und trotzdem hat er die Fürstenschule St. Afra in Meißen besucht, also nebenan da, wo ich jetzt arbeite. Die Ehrenamtsakademie ist in unmittelbarer Nachbarschaft der Fürstenschule St. Afra. Gellert hat dann an der Universität Leipzig Philosophie und Theologie studiert. Er hat seinen Abschluss gemacht dort mit einer Dissertation über die Theorie und Geschichte der Fabel. Und ich finde, so als Fabeldichter kennt man den ja auch primär. Ne? In der Schule werden, glaube ich, immer noch Fabeln von Gellert gelesen, soweit ich das
Lessing
weiß.
Lessing und Gellert. Ne?
Ja, und dann hat er Vorlesungen in Leipzig gehalten über Poesie, Beredsamkeit und Moral. Er wurde zum außerordentlichen Professor ernannt für Philosophie, war dann eben als Hochschullehrer tätig. Und in dieser Zeit ist auch unser Lied entstanden. Ne? 1755 und 57 wurde es veröffentlicht. Der Gellert muss total beliebt gewesen sein als Hochschullehrer. Seine Vorlesungen waren wohl überfüllt. Aber er hat auch nicht nur als Hochschullehrer gewirkt, sondern auch publizistisch. Er hat ja selber viele Fabeln geschrieben, haben wir schon erwähnt, veröffentlicht, aber auch Erzählungen, Abhandlungen und Reden. Er blieb bis zu seinem Tod in Leipzig. Er war wohl relativ kränklich und starb jung im Alter von 54 Jahren. Martina, mit der Melodie ist es ein bisschen komplizierter. Ne? Der Text, das ist klar, der ist von Gellert, aber die Melodie haben wir vorhin schon gehört in der Einleitung. Da ist die Lage kompliziert.
Ja, also die Melodie gehört eigentlich ursprünglich zu dem Liedtext Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen? Wir haben schon gesagt, Gesangbuch Nummer 81. Und der Text war schon vorab sehr populär. Es war eines der bekanntesten geistlichen Lieder der Barockzeit, Gedichte der Barockzeit. Und das Gedicht wurde ja 1640 dann von Johann Krüger vertont, dieses Herzliebster Jesu. Ja, Johann Krüger.
Den kennen wir schon, ne? Ich glaube, der kam schon in vielen Folgen, haben wir schon über den geredet.
Genau, in Sorau geboren, im sorbischen Breslau, dann ist er nach Wittenberg, über viele Stationen war. Wichtigste Station 1622 bis zum Tod, 40 Jahre lang Lehre am Gymnasium zum Grauen Kloster und gleichzeitig Kantor der St. Nikolaikirche in Berlin.
Und Buddy von Paul Gerhardt.
Buddy. Zurück zu unserer Melodie. Also Krüger hat diese Melodie ja nicht aus sich selber geschöpft, sondern Grundlage war eine Singweise, die Guillaume Franck 1543 für den 23. Psalm des Genfer Psalters komponiert hatte.
Der Herr ist mein Hirte. Ist der Psalm 23.
Ja.
Und wer war Guillaume Franck? Und ja, auch der Genfer Psalter, dazu weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so viel.
Eine Minute dafür. Guillaume Franck, um 1505 in Rouen geboren, 1570 in Lausanne verstorben, war ein bedeutender französischer Komponist. Er hat eine Musikschule eröffnet in Genf, er hat unterrichtet in der städtischen Pfarrei, Kinder in Psalmgesang gelehrt und er war auch Gesangslehrer am Collège de Rive. 1545 wurde er Kantor an der Kathedrale von Lausanne und Lehrer an der dortigen Akademie. Er war neben Louis Bourgeois und Pierre Damanté einer der sehr bekannten Komponisten einer neuen Liedausgabe, die sehr berühmt werden sollte. Und das war
der Genfer Psalter.
Du musst dir vorstellen, die Reformation blühte und bewegte die Lande. Und der Reformator Johannes Calvin hatte die Gattung dieses neuen Psalmlieds in Straßburg kennengelernt. Er war begeistert. Er war ja wie Luther auf der Suche nach neuen Liedern in der Landessprache. Und die Texte des Psalters als Textgrundlage für Lieder zu verwenden, diese Entscheidung Calvins, die passte auch in seinen Duktus, das Wort wirklich als einzige Grundlage für den gottesdienstlichen Gebrauch anzueignen.
Das Wort Gottes meinst du bestimmt.
Ja, das Wort Gottes. Mhm. Und denn die lateinischen mittelalterlichen Psalmodien, die er kannte, die gehörten ja für ihn zum römischen Aberglauben. Und so wurde von Calvin die Übertragung des gesamten Psalters in das Französische organisiert und neu in Form auch eines Strophenliedes. Jeder Psalter bekam ein Strophenlied. Der eigentliche und endgültige Genfer Psalter, auch Hugenotten-Psalter genannt, wurde 1562 veröffentlicht. Calvin wollte zum einen die entflammende Kraft der Musik sich zunutze machen. Andererseits war er auch überzeugt, dass in der Musik sich Gefahren verbergen, nämlich zu viel menschliche Leidenschaften zu wecken. Und aus dieser Überlegung heraus forderte er Gravität dieser Musik. So sind die Melodien sehr einfach und schlicht gehalten, sowohl in Rhythmik als auch in der Melodieführung. Meist gibt es nur kleine Schritte und kleine Tonsprünge. Und erst durch die schlichten vierstimmigen Chorsätze von Claude Gaudimel, bei denen damals der Cantus Firmus ein Tenorpart war, erreichte der Genfer Psalter große Verbreitung in den reformierten Kirchen. Also so, dass er wirklich zur Grundlage des Gesangbuchs wurde, der reformierten Kirche, eines mehrstimmigen Gesangs in der Kirche auch. Obwohl das, wie gesagt, Calvins ursprüngliche Idee war, dass er den mehrstimmigen Gesang gar nicht in der Kirche haben wollte. Aber das hat sich durchgesetzt. Noch vor Ende des Jahrhunderts war der Psalter in zahlreichen Sprachen wie das Deutsche, Niederländische und Englische übersetzt. Also die französische Vorlage war sehr prägend.
Jetzt hast du weit ausgeholt, ne, um sozusagen die Melodie von Herzliebster Jesu einzuordnen. Unser Lied ist ja aber Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken. Wie kam jetzt dieser Text von Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken zu der Melodie von Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen?
Ja, das war ganz einfach. Unser Textdichter Christian Fürchtegott-Gellert kannte die berühmte deutsche Kirchenliederweise Herzliebster Jesu, diese Melodievorlage. Und
die der Krüger für Herzliebster Jesu nach einer Vorlage von Guillaume Franc.
Genau.
Sich ausgedacht.
Die Melodievorlage, ne? Aus dem Genfer Psalter war auch noch ein bisschen anders. Die war länger, die war modal geprägt, also in Kirchentonarten. Das hat ja schon Krüger bearbeitet. Und diese Bearbeitung mit dem Text von Johann Hermann, Herzliebste Jesu, wurde sehr, sehr populär in der Barockzeit. Und unser Texter Christian Fürchtegott-Gellert kannte das und war inhaltlich und formal so inspiriert von diesem Passionslied, dass er ein eigenes schaffen wollte, und er hat einfach diese Melodie übernommen. Ich würde sagen, er hat auf dessen Grundlage auch seinen neuen Text geschaffen. Der hat bestimmt schon mitgesummt, diese Melodie, während er überlegt hat, wie er das textiert.
Das Lied von Gellert hat ja im Original stolze 22 Strophen. Oh. Wer die mal nachlesen will, bei Wikipedia Source gibt es die. Ich packe den Link in die Shownotes. Und mir ist aufgefallen, das ist eins der Passionslieder, die jetzt nicht die Ereignisse der Passion nacherzählen. Ne? Da gibt es auch Beispiele. Also seht hin, er ist allein im Garten, EG 95. Mhm. Da wird die Geschichte so geschildert. Geht's los in Gethsemane oder aus Singt von Hoffnung, dem sächsischen neueren Gesangbuch, hört das Lied der finstern Nacht. Kennst du das?
Das ist sehr schön.
Ja. Mhm. Aber das ist auch ganz nah an den Ereignissen dran. Mhm. Oder ich habe ja auch so ein Lied von Dietrich Mend, durch Jerusalem führt eine
das
Straße.
Kenn ich.
Ja.
Durch Jerusalem führt eine Straße, durch Jerusalem. Und dann antwortet man immer, singt
das. Das ist richtig
so
toll.
Ganz einfach.
Also für Kinder, um die Passionsgeschichte auch so zu verinnerlichen, wunderbar. Ja, aber wie gesagt, unser Lied hier, Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, geht ein bisschen andere Wege. Es wird nichts aus dem Passionsbericht zitiert. Es gibt Zitate, aber die kommen aus der Briefliteratur, aus den neutestamentlichen Briefen, aus den Paulusbriefen. Also in unserem Lied geht es nicht um die Schilderung der Passion, sondern um eine theologische Deutung des Geschehens. Und verquickt damit darum, sich die Passion, würde ich sagen, anzueignen. Also einmal so denkend, aber auch emotional. Also sich in das Geschehen gefühlsmäßig hineinzubegeben. Hast du ja vorhin auch schon bei deinen ersten Assoziationen sehr stark gemacht. Ne? Also ich finde, dafür spricht, dass man in dem Lied keine Strophe findet, in dem nicht das Wort ich, mich oder mir vorkommt. Ne? Mhm. Also es geht immer um die Aneignung. Und das Lied wimmelt auch von Stilmitteln, finde ich, die auf Gefühle zielen. Also wir haben ganz starke Bilder. Strophe 1 spricht davon, dass sich das Ich in das Meer der Liebe versenken will. Strophe 3 beginnt mit einem Ausruf: Welch wundervoll hochheiliges Geschäfte. Und in Strophe 4 wird die Verfasstheit des Ich als Schrecken und Entzücken beschrieben. Überhaupt gibt es viele solcher Gegensatzpaare, ja, Schrecken und Entzücken in Strophe 4.
Torheit und Weisheit in Strophe 5.
Das ist übrigens auch ein Paulus-Zitat, kommt im Original in Strophe 20 vor. Noch ein anderes Gegensatzpaar ist Gottes Feinde und Gottes Freunde in Strophe 6.
Also das ist stilistisch fein gemacht, aber du hast vorhin gesagt, in dem Lied wird die Passion theologisch gedeutet. Was meinst du damit?
Na, dass es eben darum geht, sie einzuordnen theologisch, und da geht Gellert ganz traditionelle Wege. Ne? Obwohl er ja eigentlich die Aufklärung im Rücken hat, und die hat ja durchaus Kritik geübt an den überkommenen Deutungsmodellen des Kreuzes, aber Gellert stimmt da nicht ein in diese aufklärerische, in den aufklärerischen Zugriff. Für ihn ist das Kreuz ein ganz klassisches Stellvertretungsgeschehen. Christus leidet und stirbt statt unserer, also an unserer Stelle, stellvertretend für uns. Eigentlich müssten wir wegen unserer Schuld sterben als Strafe, aber Jesus nimmt diese Strafe auf sich, die ist damit erledigt, und nicht wir haben sie abbekommen, sondern eben Jesus. Das war jetzt mit meinen Worten diese klassische Deutung.
Ja, da könnte man vielleicht als Textbeleg die dritte Strophe anführen. Ich lese sie mal vor. Welch wundervoll hochheiliges Geschäfte, sinn ich ihm nach, so zagen meine Kräfte, mein Herz erbebt, ich sehe und ich empfinde den Fluch der Sünde.
Oder dann Strophe 7. Da du dich selbst für mich dahingegeben, ne, Stellvertretung, wie könnte ich noch nach meinem Willen leben und nicht viel mehr, weil ich dir angehöre zu deiner Ehre. Also da kommt es jetzt eben tatsächlich auf die erste Zeile an. Da du dich selbst für mich dahingegeben.
Oder in Strophe 9, da heißt es, du littest uns zugute, ich bin versöhnt in deinem teuren Blute, du hast mein Heil, da du für mich gestorben am Kreuz erworben.
Bei Gellert geht es nun aber auch darum, welche praktischen Konsequenzen das Subjekt, das Individuum aus diesem Erlösungsgeschehen ziehen soll. Und das ist für Gellert, und das kennen wir auch aus dem Lied So jemand spricht, ne, dem anderen Wochenlied von Gellert, also das ist für Gellert die Nächsten- und die Feindesliebe. Machst du nochmal Strophe 7 und 8, da kommt das schön zum Ausdruck.
Strophe 7, da du dich selbst für mich dahingegeben, wie könnte ich noch nach meinem Willen leben und nicht viel mehr, weil ich dir angehöre zu deiner Ehre. Ich will nicht Hass mit gleichem Hass vergelten, wenn man mich schilt, nicht rächend widerschelten. Du Heiliger, du Herr und Haupt der Glieder, schallst auch nicht wieder.
Da ist auch so eine Vorbild-Christologie springt da auch mit. Ne? Jesus hat nicht sich gerecht oder ja unethisch gehandelt, also müssen wir es.
Ich bin da jetzt ein bisschen über die Sprache gestockt, weil ich also schalten.
Kommt von schelten.
Ja, genau. Mhm. Das musste ich jetzt erstmal durchdenken. Das ist einfach ein altes Deutsch. Ja.
Ja, und die Schlussstrophe, also bei uns jetzt hier Strophe 10, die leitet dann über zum Gedanken, sich auf den eigenen Tod vorzubereiten. Martina, vielleicht kannst du die auch nochmal lesen.
Wenn endlich, Herr, mich meine Sünden kränken, so lass dein Kreuz mir wieder Ruhe schenken. Dein Kreuz, die sei, wenn ich den Tod einst leide, mir Fried und Freude.
Das ist eigentlich typisch für Kirchenlieder, dass so in der Schlussstrophe nochmal auf den eigenen Tod schon geguckt wird. Ne? Also kennen wir auch aus anderen Passionsliedern. Denk an die letzte Strophe von O Haupt voll Blut und Wunden. Und auch bei Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen? Da ist die letzte Strophe auch so eine Strophe, wo es um den eigenen Tod geht und um die Ewigkeit.
Ja, so ein Dreh- und Angelpunkt im Lied für die Melodie ist der erste Ton, auch gleichzeitig der Grundton, das F. Der kommt ja gleich dreimal am Beginn. Damit geht's los mit einer Wiederholung. Und wir lesen, wenn ich das jetzt an der Orgel begleite oder am Klavier, F-Moll. Das gibt es relativ selten im evangelischen Gesangbuch. Man muss da etwas üben und sich konzentrieren. Wenn man erst neu auf der Orgelbank sitzt, 4 Bs als Vorzeichen, auch im Pedal sich nicht zu vertrampeln, das kommt nicht so oft vor. Und da die Melodie aber an sich jetzt außer dieser Tonart angelehnt an die Vorgaben Calvins im Genfer Psalter denkt, ist sie aber auch sehr einfach rhythmisch. Und man hat eigentlich immer schön Zeit, denk an dieses majestätisch, also nicht zu schnell. Man hat schön Zeit mitzudenken. Überhaupt, die Melodie braucht ein getragenes Tempo in sich selbst. Also wenn das eilt, finde ich, ist es ein bisschen schade. Die Melodie steigt von Beginn etwas abwärts und dann auf. Und wir erreichen bereits einen Höhepunkt bei dem Wort Bedenken, dein Leiden zu bedenken, das B1, einen ersten. Und diese Höhepunkte sind ja oft auch so mit so Betonung schwer, leicht. Bedenken, B-A-B-G. Und dann geht's weiter zu einem neuen Höhepunkt, zu Liebe. Damit erreichen wir den höchsten Ton dieses Liedes, das D2. Und die Melodie nimmt eigentlich nur kleine Schritte auf dem Weg, außer vielleicht die Anfänge immer nach den kleinen Abschnitten. Nach Herr, stärke mich, dein Leiden ist ein kleiner Sprung. Oder mich in das Meer der Liebe, bevor wir die Höhepunkte erreichen. Ja, da gibt es mal eine kleine Quarte, einen kleinen Sprung. Also wichtig ist eigentlich, dass damit die Worte, das ist sehr stimmig, das ist ja jetzt auch logisch, dass Fürchte Gott Keller die Melodie schon kannte und darauf seinen Text hat, das passt alles sehr gut. Und dann passiert aber noch was Neues. Wir gehen nämlich am Schluss wie so eine Treppe abwärts in dem Leiden und kommen am tiefsten Punkt an, an dem C, eine Quarte unter unserem Grundton im Kellergewölbe, im dunklen Kellergewölbe des Klangs, sage ich jetzt mal. Und dann wird es aber spannend, dann hüpfen wir nochmal, wir werden überrascht, nochmal einen Sprung nach oben zu der Oktave, zum C, für die letzten 5 Töne des Liedes, für den letzten Abgesang. Sehr ungewöhnlich, sehr dynamisch. Es geht dann wieder nur in kleinen Sekundenschritten abwärts bis zum Grundton und das macht die Melodie neben ihrer reichen Harmonik, die ich dazu spielen kann, hinterlegen kann, also die Harmonien, doch sehr ungewöhnlich. Ich würde sagen, am Schluss, was ist das? Das ist so ein großer, großer Seufzer, uns zu erlösen. Wie wenn jemand nochmal tief durchatmet und sagt, uns zu erlösen. Und das ist ja auch eine wichtige Stelle, immer in dem den Fluch der Sünde am Kreuz erblicken, zu Gottes Freunde werden. Also finde ich toll gemacht. Hm. Ungewöhnlich. Wie wirkt das auf dich?
Ja, ich finde, dass das mit dem Wort Seufzer total gut beschrieben ist. Ja? Ein tiefer von Herzen kommender Seufzer, aber nicht so ein Ach ja, sondern es ist ja so ein Erstaunen, ne? Und das alles für mich Wahnsinn, so würde ich das mal eher beschreiben. Mhm.
Also ich finde, habe ich ja schon gesagt, die Melodie unterstützt den Text ungemein. Sie verstärkt die sehr eindringliche und nachhaltige Wirkung des Textes und übrigens ist diese Melodie zu dem ehemals Choral Nummer 81 ja auch vielfach vertont. In den Passionen Bachs wird sie natürlich mit Herzliebster Jesu mit dem Text verwendet. Es gibt viele, viele Choralbearbeitungen berühmter Namen zu dieser Melodie.
Das ist das Wochenlied für Palmsonntag. Am Palmsonntag zieht Jesus in Jerusalem ein.
Ja, Johannes 12.
Ist das Evangelium. Das andere Wochenlied für Palmsonntag greift diese Geschichte explizit auf. Das ist hier EG 14, Dein König kommt in niedern Hüllen, ein Adventslied.
Ja, das wird leider sehr selten gesungen.
Ja, also weder am Palmsonntag noch im Advent. Unser Lied nimmt keinen Bezug auf diese Geschichte von Jesu Einzug in Jerusalem. Aber es gibt auch Verbindungen zum Proprium, nämlich als Psalmgebet ist der Philipper-Hymnus vorgeschlagen. Ja, der Brief des Paulus an die Philipper, Kapitel 2. Und der wird in Strophe 2 unseres Liedes zitiert. Dieser Philipper-Hymnus kann auch als erste Lesung vorgetragen werden. Also wenn man sich für die Epistel entscheidet und nicht für die alttestamentliche Lesung. Und in der Epistelvariante ist diesem Hymnus sogar noch der Satz von Paulus vorangestellt: Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Und das passt ja auch gut zum Gellert-Lied. Ne? Du hast vorhin Strophe 7 und 8 vorgelesen, wo ich gesagt habe, Gellert reflektiert auch darauf, welche Konsequenzen wir ziehen aus dem Passionsgeschehen. Und das kommt in diesem Philippo-Hymnus mit der Einleitung von Paulus auch zum Tragen.
Hast du noch Lust, was zu sagen, warum das Philippa-Hymnus heißt?
Ja, weil das so eine hymnisch geprägte Sprache ist. Das ist jetzt nicht so, Paulus schreibt mal so ein paar Erläuterungen, sondern er hat da offenbar, ich weiß gar nicht, ich denke, er hat ein Traditionsstück verarbeitet. Es hat poetische Qualität.
Aha, okay. Mhm. Kannst du noch mal was zu dem Fest des Palmsonntags sagen, also zu seiner Entstehung?
Mhm. Also vermutlich war es so, dass schon die ersten Christen im ersten Jahrhundert zunächst das jüdische Passafest gefeiert haben. Ne? Mhm. Und zwar auch zu dem Termin, wie die Jüdinnen und Juden das gefeiert haben. Und sie haben aber der Feier einen christlichen Inhalt gegeben und im Zuge der Passafeier eben an Jesu Sterben und Auferstehen gedacht. Mhm. Denn dass der Tod Jesu irgendwie im Kontext dieses Passafestes stand, das ist ja klar, das beschreiben alle Evangelien. Also das ist auf alle Fälle sicher bezeugt für das zweite Jahrhundert. Und im zweiten Jahrhundert begannen aber auch die Streitigkeiten um den Festtermin. Ne? Und genauer gesagt ging es darum, wann man eigentlich jetzt der Auferstehung Jesu gedenkt. Mhm. Da gab es verschiedene Fraktionen. Eine Fraktion hat gesagt, wir feiern das am Termin des jüdischen Pessach, also Passa. Und es ist ja ein Fest, das sich am Mondkalender orientiert. Und das heißt, Passa wandert durchs Jahr, ne, anders als Weihnachten. Weihnachten ist immer am 25. Mhm. Dezember, aber Passa wandert durchs Jahr und es kann auch an jedem Wochentag sein. Ne? Es kann, also das Passafest, das geht ja über mehrere Tage, aber das kann Freitag beginnen, Donnerstag, Montag. Mhm. Und die eine Fraktion, also beim Streit um den Ostertermin, hat gesagt, wir feiern auf die Auferstehung Jesu am Passafest, egal welcher Wochentag das ist. Mhm. Und dann gab es noch eine andere Fraktion, die haben gesagt, klar, Ostern hat was mit dem Passa-Termin zu tun, aber es muss ein Sonntag sein. Hm. Also wir denken an die Auferstehung Jesu immer am ersten Sonntag nach Beginn des jüdischen Passafestes. Hm. Und diese Fraktion, die hat sich durchgesetzt Anfang des 4. Jahrhunderts. Deswegen feiern wir heute immer noch Ostern immer an einem Sonntag.
Hm.
Weihnachten kann jeder Wochentag sein, ne? Aber Ostern ist ein Sonntag. Das ist damals so entschieden worden im 4. Jahrhundert. Und das war auch das Jahrhundert, in dem dann in Jerusalem eine bestimmte Tradition ihren Anfang nahm, nämlich die Station der Passionsgeschichte durch Gottesdienste an unterschiedlichen Orten und an unterschiedlichen Tagen zu begehen. Und von da aus hat sich das Konzept der sogenannten Heiligen Woche entwickelt. Ne? Also das heißt, die gesamte Woche bis Ostern, bis Ostersonntag wird in Aufnahme der Passionserzählungen mit Gottesdiensten und Prozessionen gestaltet. Und der Sonntag vor Ostern eröffnet natürlich die Heilige Woche und wird zum Palmsonntag. Und da findet eine Prozession statt, in der an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnert wird. So war das damals im 4. Jahrhundert in Jerusalem. Und die Tradition hat sich natürlich mit Abwandlungen fortgesetzt bis zum heutigen Tag. Mhm. Wir haben immer noch das Konzept der Heiligen Woche, die mit Palmsonntag beginnt. Weitere wichtige Stationen sind eben Gründonnerstag, Karfreitag und dann vor allen Dingen der Ostersonntag.
Ja, wir haben schon gesagt, das Lied ist sehr dicht, melodisch wie textlich. Und ich finde, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ich das Lied im Gottesdienst anwende, also natürlich singen, denke ich darüber nach, dass es vielleicht ganz gut ist, immer mal auch das Mittel der Verlangsamung einzutragen. Also ich bin für keine Experimente im Passionsgottesdienst, das kann ja aber sehr gut vorbereitet sein, dass man einfach mal das Lied nicht bloß absingt in der Strophenfolge, sondern Elemente einbaut, die so zum Hören oder zum mal durchlesen, nochmal durchdenken beitragen, damit das nicht so schnell vorbeirauscht. Wie wäre das zum Beispiel, wenn man in einer Andacht oder im Gottesdienst dieses Lied anleitet und einlädt, dem Lied erstmal summen zu begegnen, der Melodie nachzuspüren, dann wird das Lied instrumental dargeboten, die erste Strophe wird rezitiert darüber, also ich kann zuhören, ich kann mitlesen und dann singe ich sie. Vielleicht ist das auch in irgendwelchen Abschnitten geteilt oder dazwischen kommen Lesungen. Das finde ich bei dem Lied sehr ansprechend. Ich stelle mir da auch immer so einen schönen Raum vor, wie hier die Barbara-Kapelle im Klosterhof in Meißen, die ja dazu wirkt, dass dieses Summen dieser schönen Melodie, die Nachhorchen, was hat die für eine Spannung in sich und dann dem nochmal Hören in so einem Raum, da spricht ja der Raum noch dazu. Das finde ich sehr schön. Das macht eigentlich Platz nochmal für eigene Gedanken. Sonst rauscht das so schnell vorbei.
Wir haben ja auch hier in der Barbara-Kapelle so eine tolle Kreuzesdarstellung. Ne?
Stimmt.
Vielleicht können wir die als Episodenbild nehmen. Ich gucke mal, ob ich das hinkriege. Gut, ihr Lieben, dann verabschieden wir uns für heute. Kommt gut durch die Karwoche. Wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.
Sehe ich dein Kreuz den Klugen dieser Erde, ein Ärgernis und eine Torheit werden, so sei's doch mir trotz allem frechen Sport.